So, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Wir lesen heute Morgen aus dem 10. Kanto, Kapitel 2, Text 31. Bhavavata Prabhu Swayam Samuti. Ja, genau. Es ist abgebildet, ne? Svayam
samutirya
sudushtaram yoman bhavanavam bhimam adapra sarida bhavat padamburuha navam atra te nidhaya Yataha Sat Anukraho Bhavan Svayam Samutirya Sudushtar Rangdhyuman Tirya Sudushtar Rangdhyuman Bhavanavang Bhimam Adaprasurida Wir haben noch nicht jedes Wort, oder doch? Ich glaube schon. Könnt ihr nicht, ist es schwierig zu lesen, oder? Da müssen wir einfach uns die vorstellen, wir hätten Adleraugen und dann positiv sehen. Bhavat padam buruhanavamatrate Nidaya yata sadanugraho bhavan Svayam samutirya sudushtaram dyumam Bhavanavam bhimam adaprasurida Bhavat padam buruhanavam atrate Nidaya yata sadanugraho bhavan Svayam samutirya sudushtaram dyumam Bhavanavam bhimam adaprasurida Bhavat padam buruhanavam atrate Nidaya yata sadanugraho bhavan Ja, bitte. bin mir sicher, dass es einem scharfäugigen Devotee noch gelingen wird, das zu entziffern. Dasadanu Svayam persönlich Samudirya auf vollkommene Weise überquerend Sudushtaram der sehr schwierig zu überqueren ist Dhyuman O Herr, der du genau wie die Sonne erscheinst indem du diese dunkle Welt der Unwissenheit erleuchtest. Bhavanavam, den Ozean der Unwissenheit. Bhimam, der äußerst ungestüm ist. Adaprasodida, Gottgeweihte, die den gefallenen Seelen stets wohlgesinnt sind. Bhavatpadam Buruha, deine Lotusfüße, Navam, das Boot zum Überqueren, Atra, in dieser Welt, Te, sieh die Vaishnavas, Nidaya, hinter sich lassend, Yataha, auf das endgültige Ziel zu, nach Vaikuntha. Sadanugraha, der den Gottgeweihten gegenüber immer gütig und barmherzig ist. Bhavan, du. Übersetzung. Du übersetzt vom Deutschen ins Englische oder? Ich glaube, unser Gast, ich weiß es nicht genau, wie du heißt, könntest du die Mataji mit Ohrhörern versorgen? Und ihr das? O Herr, der du der strahlenden Sonne gleichst, du bist immer bereit, den Wunsch deines Geweihten zu erfüllen. Und deshalb sagt man, du seist ein Wunschbaum, Vancha Kalpataru. Wenn Acharyas vollkommen unter deinen Lotusfüßen Zuflucht suchen, um den tosenden Ozean der Unwissenheit zu überqueren, lassen sie den Vorgang, mit dessen Hilfe sie den Ozean überqueren, auf der Erde zurück. Und weil du zu deinen anderen Geweihten sehr barmherzig bist, akzeptierst du diesen Vorgang, um ihnen zu helfen. Erläuterung. Diese Aussage offenbart, wie die barmherzigen Acharyas und die die barmherzige Persönlichkeit Gottes gemeinsam dem ernsten Gottgeweihten helfen, der nach Hause zu Gott zurückkehren will. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami unterwies, sagte er zu ihm: Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiv Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Beach. Man kann den Samen der Bhakti Lata, des hingebungsvollen Dienstes, bekommen, wenn einem die Gnade des Guru und Krishnas zuteil wird. Die Pflicht des Guru besteht darin, die Mittel und Wege ausfindig zu machen, die der Zeit, den Umständen und dem Schüler angepasst sind und durch die dieser dazu bewegt werden kann, hingebungsvollen Dienst auszuführen. Diesen Dienst nimmt Krishna an, wenn er von einem Kandidaten dargebracht wird, der erfolgreich nach Hause zu Gott zurückkehren will. Nach der Wanderung durch das ganze Universum, das betrifft jetzt uns, dieser Satz, nach der Wanderung durch das ganze Universum, stellt das nur mal vor, wir sind kosmische Wanderer. Vielleicht sind uns in diesem Leben nur die Bergpfade auf den Schweizer Alpen bekannt, aber wir kennen die Pfade, die die Seele nimmt, wenn sie zwischen den Planeten reist. Das sind diese interplanetarischen Wege, auf denen auch Yogis bewusst und gezielt ihre Reise antreten. So, nach der Wanderung durch das ganze Universum sucht ein vom Glück begünstigter Mensch, der in der materiellen Welt weilt, bei solch einem Guru oder Acharya genannt Zuflucht, der den Gottgeweihten auf geeignete Art und Weise darin schult, einen den Umständen angepassten Dienst darzubringen, sodass die höchste Persönlichkeit Gottes den Dienst annimmt. Dies macht es dem Kandidaten leichter, das letztliche Ziel zu erreichen. Die Pflicht des Acharyas besteht deshalb darin, die Mittel und Wege ausfindig zu machen, die es Gottgeweihten ermöglichen, in Übereinstimmung mit den Shastra Dienst darzubringen. Rupa Goswami zum Beispiel veröffentlichte hingebungsvolle Bücher, unter anderem den Bhakti Rasamrita Sindhu, um späteren Gottgeweihten zu helfen. Es ist daher die Pflicht des Acharya, Bücher zu veröffentlichen, die zukünftigen Kandidaten helfen, den Vorgang des Dienstes zu erlernen und dafür geeignet zu werden, durch die Gnade des Herrn nach Hause zu Gott zurückzukehren. Dies ist auch das Verfahren, das in unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein vorgeschrieben und angewandt wird. Demgemäß wurde den Gottgeweihten empfohlen, sich 4 sündhafter Tätigkeiten zu enthalten. Unzulässige Sexualität, Berauschung, Fleischessen und Glücksspiel. Und täglich 16 Runden zu chanten. Dies sind autorisierte Anweisungen. Weil es in den westlichen Ländern nicht möglich ist, ständig zu chanten, sollte man nicht künstlich Haridas Thakur nachahmen, sondern das oben genannte religiöse Prinzip befolgen. Krishna wird einen Gottgeweihten anerkennen, der die regulierenden Prinzipien einhält und dem Vorgang folgt, der in den verschiedenen von den Autoritäten veröffentlichten Büchern und Schriften vorgeschrieben wird. Der Acharya vermittelt den geeigneten Vorgang, durch den man den Ozean der Unwissenheit überqueren kann, indem man das Boot der Lotusfüße des Herrn besteigt. Wer sich strikt an diesen Vorgang hält, wird durch die Gnade des Herrn schließlich ans Ziel gelangen. Dieser Vorgang wird Acharya Sampradaya genannt. Es heißt deshalb Sampradaya Vihinaye Mantras te Nishpala Mata. Das ist ein Zitat aus dem Padma Purana. Die Acharya Sampradaya ist unverfälscht und autorisiert. Deshalb muss man sie akzeptieren, ansonsten wird man sich vergeblich bemühen. Srila Narottam Das Thakur schreibt deshalb in einem seiner Lieder: Tandera Charana Sevi Bhakta Sanivas Janame Janame Hoy E Abhilas. Man muss die Lotusfüße des Acharya verehren und mit Gottgeweihten zusammenleben. Dann wird der Versuch, die Unwissenheit zu überwinden, mit Sicherheit von Erfolg gekrönt sein. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine Nirvashesha Shunyavadi Paskachade Satarine Sri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vashari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wir lesen noch einmal den heutigen Text. Svayam Samutirya Sudushtaram Dhyumang Bhavanavang Bhimam Adaprasodida Bhavatpadam Bodhu Hanava Matrate Nidaya Yata Sadanukra Ho Bhavan. Übersetzung: O Herr, der du der strahlenden Sonne gleichst, du bist immer bereit, den Wunsch deines Geweihten zu erfüllen, und deshalb sagt man, du seist ein Wunschbaum, ein Vanshakalpataru. Wenn Acharyas vollkommen unter deinen Lotusfüßen Zuflucht suchen, um den tosenden Ozean der Unwissenheit zu überqueren, lassen sie den Vorgang, mit dessen Hilfe sie den Ozean überqueren, auf der Erde zurück. Und weil du zu deinen anderen Geweihten sehr barmherzig bist, akzeptierst du diesen Vorgang, um ihnen zu helfen. In diesem Text wird das Wort Satanugraha gebraucht, den Gottgeweihten gegenüber immer gütig und barmherzig. Dies ist eines der Symptome eines von Srila Prabhupada. Und deswegen möchte ich heute gerne über die Barmherzigkeit Srila Prabhupada sprechen, die uns zugänglich ist, und dann im zweiten Teil meiner Vorlesung darüber sprechen, wie es uns möglich sein kann, Srila Prabhupada zu erfreuen mit unseren Tätigkeiten im Leben. In diesem Text wird ein Bild gebraucht, das Bild einer Ozeanüberquerung. Ein Boot ist nötig, um einen Ozean zu überqueren, und derjenige, der es überquert hat, wird das Boot meistens dort, wo er angekommen ist, verankern und verteuern. Hier jedoch, in der Analogie, die hier gebraucht wird, ist es anders. Es wird hier gesprochen von einem Vorgang, der uns helfen kann, den Ozean der Unwissenheit oder den Ozean des Samsaras, der sich wiederholenden Geburten und Tode, erfolgreich zu überwinden und überqueren. Oh, das ist eine gute Idee für dich, der du einen Meter von dem kalten Fenster entfernt sitzt, aber eine schlechte Idee für den Rest des Raumes. Vielleicht machst du es, wir können ja eine Kompromisslösung finden, halb auf, und wenn dir es friert, kannst du dich hier setzen und ich kann dir mein Pullover anbieten. Sorry. Verzeih mir, Barbara. Man muss sich um eine höfliche Ausdrucksweise bemühen. Ist euch klar, dass ihr in einem Ozean seid? Atmadara schon. Im materiellen Leiden, ja. Wenn wir das Wort Ozean hören, müssen wir nicht immer nur denken, es muss H2O gegenwärtig sein, das Wasserelement. Es gibt auch andere Ozeane. Es gibt Ozeane der Tränen, die irgendwo in der materiellen Welt existieren, von dem Schluchzen, buhu, buhu, der frustrierten, bedingten Seelen, kurz bevor sie in die Zornperiode umknicken. Es gibt ein Ozean aus Leid, es gibt auch den Ozean von Samsara, den sich wiederholenden Geburten und Toten. All dies sind Ausdrücke, die etwas Bestimmtes vermitteln sollen. Wenn man in einem Ozean ist, kann man ein guter Schwimmer sein, doch wird man nicht in der Lage sein, für lange Zeit dort zu leben. Es gibt Beispiele von Menschen, die den Ärmelkanal, der zwischen dem europäischen Festland und Großbritannien liegt, überquert haben. Das wird beschrieben, wie die dann taumelnd an der anderen und zitternd vor Schwäche an der anderen Seite des Ozeans oder des Ärmelkanals, nicht des Ozeans, es ist nur ein Kanal, auftraten und also dieses Hindernis überwunden haben. Und es gibt dort auch verschiedene Rekordzeiten. 14 Tage habe ich einmal gehört, aber das liegt so lange zurück, dass es auch vielleicht nicht ganz korrekt ist. Doch wenn es darum geht, den Ozean des materiellen Daseins zu überwinden, dann kann man unglaubliche Fähigkeiten haben, aber man wird in jedem Fall erfolglos darin bleiben und in jedem Fall untergehen. So, deswegen wird das Bild des Ozeans benutzt. Es ist nicht möglich, in einem Ozean zu überleben, wenn man in der Mitte des Ozeans ist. So ist jemand, der im materiellen Dasein sich befindet, hilflos, ist auf Hilfe angewiesen. Ohne Hilfe wird es ihm nicht möglich sein, ein glücksverheißendes Leben zu führen. Wir alle sind in diesem Ozean des materiellen Daseins schon seit langer, langer Zeit beschäftigt. In diesem Ozean gibt es Haifische. Haifische. Die werden mit den psychologischen Bewegungen der bedingten Seele verglichen. Neid, Lust, Zorn, Illusion, nicht? Die plötzlich angreifen, ungesehen, aus der Tiefe dieses Ozeans und uns vielleicht bewegungsunfähig für einige Zeit machen. Wenn Haifische angreifen, ist es traumatisch, die reißen gleich Gliedmaßen weg. So ist es auch so, dass die Vodis, die nicht vorsichtig sind, oft attackiert werden von diesen schrecklichen Feinden des bedingten Lebewesens, die dann sie für eine gewisse Zeit sogar unfähig machen, auf der spirituellen Ebene zu sehen und zu handeln. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen das Boot, was den großen Seelen geholfen hat, den Ozean der Unwissenheit zu überqueren. Und hier setzt dieses Bild ein. Dieses Bild erklärt, dass es solche großen Seelen gibt. Acharyas werden sie genannt, welche die durch ihr eigenes Beispiel lehren. Diese großen Seelen haben den Ozean des materiellen Daseins tatsächlich überwunden. Es gibt solche. Wir sollten nicht denken, weil wir im Ozean schwimmen. Oh, das ist für niemanden möglich. Und nun kommt es. Sie haben in ihrer Barmherzigkeit das Boot oder den Vorgang, mit dem sie sozusagen ihr spirituelles Leben zur Vollendung gebracht haben, zurückgelassen. Es ist für uns da, dieses Boot. Es dümpelt an unserer Seite, wo wir stehen, und wartet, dass wir es benutzen können. Es wiegt sich in der Brandung. Und für jemanden, der intelligent ist und die höheren Ziele des Lebens kennt, ist dieses Boot eine Einladung. Komm! Komm und überquere auch den Ozean der Unwissenheit. Komm, der Pfad des spirituellen Weges ist zwar schmal, nicht, aber wenn wir den Vorgang befolgen und auf der Spur bleiben, ist es möglich, ihn zu beschreiten. So lädt uns dieses Boot ein, das auf der Brandung sich wiegt. Kommenden und wir stehen vor dem Boot und wir müssen in das Boot hineingehen und dann anfangen, uns zu bemühen. Ein bisschen rudern müssen wir schon. Das wird verglichen mit der eigenen Bemühung. Aber unsere Bemühung ist schwach. Wir sind so schwach im spirituellen Leben, weil wir in einer ungünstigen Zeit geboren sind und unglückselige Voraussetzungen mit uns bringen. Deswegen kommt dann die Hilfe der höchsten Persönlichkeit Gottes uns zur Hilfe. Sadanugraha, Krishna ist den Gottgeweihten gegenüber immer gütig und barmherzig, heißt es hier, und akzeptiert die Bemühungen des Gottgeweihten, um ihnen zu helfen. Der Gottgeweihte muss jedoch eine kleine Sache beachten. Das Boot ist da, der Funk ist da. Ein bisschen Bemühung ist nötig, aber vor allen Dingen ist viel, viel Barmherzigkeit da. Aber er muss eine Sache beherzigen. Ohne diese Sache wird ihm das spirituelle Leben nicht recht etwas nützen können. Was ist das? Er muss das Boot losbinden. Er muss den Knoten lösen, dass er fahren kann. Vielleicht als kleine humorvolle Illustration. Auf unserer letzten Schwedienreise hat uns Manidhar Prabhu, der uns ein anstrengendes Predigerjahr ansah, eingeladen, eine kleine Bootsreise zu unternehmen. Und wir sind dann morgens über den schwedischen See, also die schwedischen Scheren, sagt man, glaube ich, durchgefahren nach Stockholm, also kurz vor Stockholm haben wir dann umgekehrt. Und haben dann losgeankert, also reingeankert, oder wie sagt man, sag mal schnell, wir haben Anker geworfen, Dankeschön. Und dann, als wir losfuhren, vergessen, den Anker zu lichten. Und hatte so einen tollen Außenborder. Nicht? Und die fahren mit ziemlicher Vehemenz los. Also die werden gestartet und dann, je nachdem, wie man es eingestellt hat, und wir sind immer schnell, schnell eingestellt, dann kam die schon eine ganz schöne Geschwindigkeit, gleich von Anbeginn ihres Fahrens. Und so sind wir dann losgefahren mit Bravour und Glanz, haben wir einen Schnellstart gemacht und sind dann von dem Seil, was noch war, ist das Boot so hochgegangen wie Fury. So, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber der Schwuppdiwupp-Effekt plötzlich da. Und wir wären fast rausgefallen ins Wasser und haben Holla gesagt, also festgehalten, jetzt müssen wir ja mal den Anker hier lichten. Es kann sogar gefährlich werden, wenn man den Anker nicht lichtet in so einem Boot. Man kann direkt abgeschüttelt werden und dann mit den Karpfen in den Stockholmern Scheren schwimmen, falls es die da gibt. Wahrscheinlich keine, also Butz gibt es vielleicht, aber Karpfen. So, wenn wir den spirituellen Vorgang benutzen wollen, den uns die Acharyas lehren, ist es wichtig, unser Boot loszutreuen, den Knoten zu lösen. Dann erst können wir fahren. Sonst geht es nicht. Diese seinen Schülern zu helfen, den Knoten zu lösen, war eine unglaubliche Expertise von Srila Prabhupada. Und ich werde in der folgenden Vorlesung darauf ein wenig eingehen. Srila Prabhupadas Gefühl den bedingten Seelen gegenüber war eines von Mitleid in einer Weise, wie es für uns schwer nachvollziehen war. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang an einen Vorfall erinnern, der recht bekannt geworden ist in unserer Bewegung. Es war ein Mayapur-Festival und die Devotis hatten gerade gegessen und dann ihre Blattteller auf einen Abfallhaufen geworfen, der vor dem Esspavillon war. Und es kamen dann, wie es bestimmt schon bei Mayapur-Festivals erlebt haben, Hunde, um die Speisereste zu vertilgen. Aber mit den Hunden kamen auch so kleine Kinder, die ebenfalls nach Essensresten von den wohlständigen Vaishnavas aus dem Westen suchten. Und damals war das ganze, der ganze Komplex in Sridhar Mayapur noch nicht so ausgedehnt wie jetzt. Es gab noch nicht so viele Gebäude. Jedenfalls war Prabhupada, sah Prabhupada das. Ich kann euch nicht ganz genau sagen, wo das ganz exakt sich in der heutigen Geografie des Projektes abgespielt hat. Und er sah das. Und Prabhupada bekam Tränen in den Augen und fing an zu weinen, als er die Kinder sah. Und sagte dann, dass wir sofort etwas unternehmen müssten, um diese Kinder zu speisen. Und, und gab dann weitergehende Unterweisung, dass also im Tempel im Umkreis von 10 Meilen keiner hungrig sein werden sollte. Und diese Unterweisung: Ich möchte, dass du die karmischen Ergebnisse, die karmischen Auswirkungen auf deren sündhaftes Tun auf meinen Kopf transferierst, also überträgst. Lass mich leiden für all die bedingten Seelen und deren Sufferings, Elend tragen, damit die sozusagen befreit werden können vom materiellen Leben. Das ist auch unglaublich. Gestern hatte ich mich vorbereitet auf die Lecture und einen kleinen Versuch, einen kleinen Test gemacht. Ich wollte einfach mal das Gefühl, Mitgefühl testen und einfach ein Beispiel zu haben und habe da einen Devotee ausgesucht, der es mir nicht übel nimmt, weil wir uns gut kennen. Und diesen Devotee gebeten, ich bin so, der stand gerade vor dem, ihr wisst, da war dieses Mahl, die Mahlzeit. Wir hatten den ganzen Tag gefastet und ich glaube, irgendwann haben wir so unseren Magen in der Kniegegend gespürt, so hinterdurch. Und dann war endlich um 12.30 Uhr oder wann war es? Unter Umständen sogar ein bisschen später, 20 vor 1 vielleicht, die Zeit des Prasadam-Fastens gekommen. Und da war ein Devotee, der stand direkt vor dem Tisch. Ich habe nur kurz gesagt, ich bin so durstig, könntest du vielleicht gerade ein bisschen was holen? Und da ging dem Devotee die Kinnlade praktisch auch in die Knie. Jetzt hatte er sich so lange angestellt, jetzt war er praktisch vor dem verheißenden Festmahl. Und jetzt hätte er theoretisch, das denn nicht getan, eigentlich nicht gebeten darum, ich habe gesagt, schon gut, ich kann völlig in Mitte finden, brauche jetzt nicht zu sein, plötzlich bevor das ersehnte Ziel eines, sagen wir mal, das ersehnte physische Ziel, das spirituelle Ziel, die sind ja erreicht worden im Jamashtami, aber das körperliche Ziel, nicht, erreichen kann, dass er dann wieder weggeht und Wasser oder die Charanamrita in dem Fall holt, und sich unter Umständen nochmal anstellen muss. Und das war also zu viel. Das sah man deutlich. Das war ein Schreck im Gesicht, wie ich es noch nie erlebt habe im Leben. Und wir haben das denn erkannt und natürlich anders gelöst. So, das ist Vasudev Datta. Vasudev Datta trägt es nicht für eine Seele, sondern für alle Seelen ist er bereit. Er ist ein reiner Devotee, er ist auf dem Wege zu Krishna. Er ist bei Krishna. Und jetzt sagt er, ich bleibe so lange in der materiellen Welt, bis ich alleine das abgesessen habe an schlechten Karma, was die ganzen Seelen in dieser Welt getan haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist unvorstellbar. Diese Haltung zu haben, dieses Mitgefühl und dieses Mitleid. Und ich möchte hier die Skeptiker unter uns ermahnen. Das ist nicht, dass er das so sagt, um was Schönes zu sagen, damit in den, und dann wird das aufgeschrieben, damit was Schönes in den Büchern steht und so weiter und so fort. Die haben so gefühlt. Das ist ein authentisches Gefühl einer großen Seele. Also ihr eigenes Wohl darauf zu verzichten, um anderen zu nützen. Das ist ein so großes und erhabenes und leuchtendes Beispiel, dass Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur kommentiert, dass in dieser Hinsicht Vasudev Datta sogar noch den Retter des christlichen Abendlandes übertrifft, Jesus Christus, nicht, der auch eine unglaubliche Opferbereitschaft an den Tag legt. So, dieses eine Mut von Srila Prabhupada, eine Stimmung von Srila Prabhupada, die ich heute gerne ein wenig ausführen möchte, dieses Mitgefühl oder diese Barmherzigkeit, wie man auch sagt. Ich denke, es ist passend, am Erscheinungstag von Srila Prabhupada über diese Eigenschaft zu sprechen, denn schließlich sind wir alle, die diesen Erscheinungstag festlich begehen, aufgrund dieser Eigenschaft überhaupt hier und dürfen überhaupt hier sein und uns im spirituellen Leben auf die eine oder andere Weise bemühen. Lasst uns heute also meditieren über das Mitgefühl von Srila Prabhupada. Ich möchte hier ein Gebet von Srila Prabhupada vorlesen, welches Srila Prabhupada verfasste, bevor er nach Amerika fuhr. Die meisten von uns sind vertraut mit dem Gebet, was er auf der Jaladuta schrieb, dem Schiff, kurz bevor er in den Boston Hafen einlief. Aber dies ist ein weniger bekanntes Gebet, was schon vor der Schiffsreise verfasst wurde. Wir können uns Srila Prabhupada in dieser Zeit vorstellen. Er ist alleine auf sich gestellt. Keiner ist da, der ihn verabschiedet von dem Hafen, von dem er startet, um seine Reise anzutreten in den Westen. Keiner sagt leb wohl. Denn niemand kann diesen Plan von Srila Prabhupada einordnen und verstehen. Wenn der Mensch etwas nicht verstehen kann, dann kommen Mechanismen aus dem Unterbewusstsein, die sagen, das ist nicht da, das kann nicht da sein. Denn nimmt er sein Hilfsmittel, ein Schild, wo er sich mit der Sache nicht mehr befasst, weil er das einfach nicht verstehen und einreihen kann. Das ist etwas, was uns hilft, manchmal nicht durcheinander zu geraten. Nicht? So, keiner war da, um Prabhupada zu verabschieden. Alle dachten, das kann nicht sein, in so hohem Alter in den Westen zu gehen, ohne Kontakte zu haben und dort im Westen zu versuchen, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wie man in Deutsch sagt. Prabhupada ist ganz alleine und hat dieses Gedicht, was sehr schön seine Mut, seine innere Haltung ausdrückt, verfasst. Und bitte hört es mit Aufmerksamkeit an. Ich hoffe, dass es mir so schnell gelingt, das in ein literarisch akzeptierbares Deutsch zu übersetzen. Während die gewaltige Barmherzigkeit Sri Chaitanya Mahaprabhus alle Richtungen erfüllt, entsteht eine Flut transzendentaler Ekstase, die mit Sicherheit das Land überschwemmen wird. Wenn all die sündvollen, elenden Lebewesen glücklich werden, nur dann ist der Wunsch der Vaishnavas erfüllt. Obwohl mein Guru Maharaj mir den Auftrag gab, diese Mission zu erfüllen, bin ich es nicht wert. Und ich bin auch nicht geeignet, dies zu tun. Ich bin selbst sehr gefallen und äußerst unbedeutsam. Deswegen, o Herr, bitte ich jetzt von dir, erbitte ich jetzt von dir, dass du deine Barmherzigkeit mir erweisen mögest, sodass ich würdig werden kann. Denn du bist der Weiseste und der Erfahrenste. Wenn du deine Kraft gewährst, kann man, indem man dem spirituellen Meister dient, die absolute Wahrheit erreichen. Und so wird das Leben erfolgreich. Wenn dieser Dienst erreicht wird von jemandem, dann wird er glücklich und bekommt deine Gemeinschaft aufgrund guten Glücks. Prabhupada steht also auf dem Gangway, schaut noch einmal zurück auf das Land, in dem er 68 Jahre gelebt hat. 68 war Srila Prabhupada, als er rüberreiste. Schaut auf das Land zurück, keiner ist da, um auf Wiedersehen zu sagen. Und er hat eine bestimmte Haltung. Er macht sich völlig abhängig von Shri Krishna und bittet ihn, ihm die Kraft zu geben, den Auftrag, diesen unglaublichen Auftrag zu erfüllen, nämlich Krishna-Bewusstsein in ein Land zu verpflanzen, was entschlossen ist, so zu bleiben, wie sie sind. Das ist eines der Eigenschaften von uns Westler. Wir sind sehr entschlossen, am materiellen Leben festzuhalten. So, das ist die Situation, die man sich mal vorstellen muss. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von, der hier sitzt, das nur sich vorstellen können, alle Sicherheiten aufzugeben. Wenn wir jetzt Reisen machen, auch in die Ferne, wissen wir, da sind Tempel, wir haben Geld dabei, Traveler-Schecks meistens oder eine Währung, die leicht einzutauschen ist. Nicht? Wir sind ausgerüstet mit genügend Kleidung und haben vielleicht eine Notapotheke da für unsere kleinen Wehwehchen, Migräne und Verdauungsstörungen und so weiter. Srila Prabhupada hat das alles nicht. Hat nur Krishna. Ganz klein bisschen Gepäck hat er. Und der Großteil ist eingenommen, stellt euch das mal vor, von einem kleinen Säckchen. Ungefähr so wie Müsli, also so eine Trockennahrung, die man dann verdünnen kann mit, oder nicht verdünnen, anreichern kann mit Milch, hat so ein kleines Säckchen dabei gehabt. Ich kenne jetzt den indischen Namen nicht, weil Prabhupada sich nicht mal sicher war, stellt euch das mal vor, dass er in Amerika genügend zu essen bekommen könne. Weil er dachte, die essen da nur Fleisch. Das waren die Informationen, die er hatte. Nicht? Vielleicht habe ich nichts zu essen. Also selbst ist der Mann, da muss man was mitnehmen und sich da einrichten. Also so ist Prabhupada nach Amerika gekommen. Wir müssen das mal verstehen, als Prabhupada dann den ersten Winter verbrachte und an einem schönen Wintermorgen aufwachte und die Häuser von New York mit einem leichten weißen Schneeüberzug sah, war seine erste Reaktion: Wer hat denn in der Nacht die Häuser weiß gemalt? Schnee war ihm bis dahin nicht bekannt aus der Erfahrung. Srila Prabhupada kam also auch ohne Bedeka-Reisetouristeninformation, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein Bedeka-Reiseatlas, der bereitet einen vor, dass man den Kulturschock verdauen kann, wenn man eben in ungewohnte Umstände kommt, indem man vorher darauf vorbereitet wird und Orientierungshilfen bekommt. Srila Prabhupada ist wirklich nur ausgerüstet mit dieser unglaublichen Vertrauen in seinen spirituellen Meister und Krishna, ja, das ist auch richtig, und Krishna und die Die Unterweisung, ja, und? Ja, den heiligen Namen. Srila Prabhupadas Zuversicht, dass er doch unter den Westlern etwas erreichen könne, war, wenn sie den heiligen Namen chanten, können sie geläutert werden. Und wir werden das ein paar Mal noch an Beispielen illustrieren, nämlich wenn an Beispielen, die zeigen, als Prabhupada sehr enttäuscht war, dass seine und sich fragte, ob seine Mission wirklich Fuß gegriffen hatte, also Fuß gefasst hatte. Mitleid wird definiert, oder Mitgefühl, Compassion, Barmherzigkeit, wird definiert als etwas, wo drei Schritte nachvollzogen werden. Man muss zunächst einmal das Leid eines anderen erkennen. Nicht, wenn man nicht das Leid eines anderen erkennt, dann wird die Hilfe eben nicht bei dem Menschen ansetzen, sondern wird vielleicht nur eine autobiografische Hilfe sein, also wie man selber das sieht, und die diesem Menschen aber verfehlen mag. Das nächste ist, man muss den Wunsch haben, etwas zu verändern. Das kann man keine Barmherzigkeit haben, wenn einem das kalt lässt. Karma, was kann man tun? Und das dritte ist, man muss etwas tun, wie soll ich mich ausdrücken, beihilft, den Umstand zu verändern. Nur auf diese Art und Weise ist es möglich, tatsächlich zu helfen, Barmherzigkeit zu zeigen. Sonst wird es nicht greifen oder wird der Sache vorbeigehen. Also, der Srila Prabhupada hat den Westler verstehen müssen und hat dabei eine unglaubliche Geduld aufgebracht. Es gibt Beispiele, die ich kurz erwähnen möchte. Zum Beispiel, am Anfang war er bei Karl Jürgens eingestellt. Das ist ein anderer, das ist ein Schauspieler, glaube ich, in Deutschland. Karl Jürgens, irgendwas so in dem steht. Und da war Fleisch im Kühlschrank. Für uns Fleisch im Kühlschrank zu sehen, ja, das ist ein Anblick, an dem man sich inzwischen gewohnt hat. Für Prabhupada war das etwas, was sehr heavy war. Und er musste seine Speise ja irgendwo unterbringen, hat dann Gemüse gekocht und so weiter und hat die dann in den gleichen Kühlschrank gebracht. Und es kam dann vor, dass schon seine Gastgeber merkten, dass Prabhupada eine unglaubliche Überwindung machen musste für sich selber. Und sie fragten Prabhupada und Prabhupada sagte, think nothing of it. Denk, brauchst nicht dran zu denken. Nimm keine Rücksicht auf mich, es ist schon okay. Ich kriege es schon hin, sozusagen, in dem Sinne. Prabhupadas Predigen war oft unglaublich hart und heavy. Ich denke, einige von euch kennen die Situation. Man sitzt auf einem Open-Air-Festival und plötzlich kommen verrückte und aggressive Betrunkene an und fangen an, mit dem Messer vor einem rumzufuchteln. Das sind Situationen im Leben von Predigern, die sehr hart sind. In dem Augenblick ist das ganze Krishna-Bewusstsein erstmal geprüft. Man muss sehen, kann man Zuflucht bei Krishna suchen. Denn erst dann wird die Situation, meistens sind das Testsituationen, und dann zieht er dann glücklicherweise ab, ohne eben das Unaussprechliche zu tun. Das gab es auch bei Srila Prabhupada. Ein Beispiel, was ich immer gerne zitiere, ist aus San Francisco, wo Srila Prabhupada morgens und abends gelectured hatte und dann nach der Lecture nochmal einen kleinen Kirtan gemacht hat, und im Anschluss an Kirtan hat er dann einen Apfel zerteilt und den verteilt als Prasadam an die jungen Leute, die da waren. Und manche dieser jungen Leute waren fürchterlich verwirrt durch den Konsum von Drogen. Das war die Zeit damals, wo es schicklich war, in manchen Gesellschaftskreisen auf diese Art und Weise zu versuchen, die Grenzen ihres Bewusstseins zu überschreiten. So, es gab so eine Szene, dass da während der Lecture so einer dann diesen inneren Druck spürte und dann anfing zu schreien und so tierische Laute von sich zu geben. Und sein Unwohlsein fokussierte sich dann immer mehr auf die Persönlichkeit von Srila Prabhupada. Und so steigerte er sich in eine Hasswoge herein und bebte und wollte Prabhupada etwas antun. So, es kam dann die Situation, dass Srila Prabhupada den Apfel zerteilte, und Prabhupada war sich darüber bewusst und musste das jetzt lösen. So, was Prabhupada tat, war etwas, was nur was in dem Augenblick wirklich nur Prabhupadas Persönlichkeit, das ist für uns, ihr werdet überrascht sein, was er tat. Er zerschnitt den Apfel, legte den Apfel auf den Teller und gleich neben den Apfel das Messer, mit dem er den Apfel zerteilt hat. Vielleicht war es ein Stilett, nicht? Und reichte das dem Betrunkenen. Mit der eindeutigen Miene: Nimm entweder den Apfel oder das Messer. Nicht? Das kann man kommunizieren, wenn man das empfindet, durch einen Blick. Nicht? Und so hat Prabhupada eine Spannung erzeugt in dem Raum, die fast unerträglich wurde, während der Verrückte hin und her und schließlich entschlossen den Apfel griff. Also das Apfelscheibchen, um genau zu sein. Und aß und sich beruhigte. Nicht? Das war jetzt eine Episode, sicherlich eine sehr dramatische und gespannte Episode aus der Anfangszeit von Srila Prabhupadas Predigeraktivität. Und Prabhupada kam nicht aus dieser Generation. Wenn Jayadev das machen würde, könnte ich sagen, ja, das so hast du gelebt vorher, das ist noch drin. Also nicht genau so, aber also, die Hippie-Kultur ist dir bewusst, nicht unbedingt aus der Rolle des distanzierten Beobachters. Prabhupada war ein aristokratischer Gentleman. Nicht? 69 Jahre alt, wie wir von unserem Devotee erfahren haben. Er war sehr gebildet. Er war Prabhupadas Bewegung, wenn man ihn sah, merkte man immer, wie kulturlos man ist als Westler. Weil jede Bewegung war so fein und sang ein Lied sozusagen. Sehr, sich Prabhupada, allein sein Trinken, wenn er denn den Cup nahm, langsam hochführte und seelenruhig, wobei ihm die ganze Welt zuschaute, manchmal auf Fernsehen auch, das Wasser in hohen Bogen in den Mund schüttete und dann ohne zu schlucken das direkt in den Magen hineingoss. Das können die Inder und soll einige westliche Devotees geben, die es nach jahrelangem Üben auch geschafft haben, diese Vollkommenheit zu im Wasser trinken dazu erreichen. Alles, was Prabhupada, nun, das ist normalerweise vom Fernsehen, ist das eine unglaubliche Sache. Ich meine, wer alles in der Welt würde den Nerv haben vom Fernsehen? Wer würde um alles in der Welt den Nerv haben im Fernsehen vor allen Leuten so ein, es sieht aus fast wie Schwertschlucken in der Weste, so aufregend, nicht? Aber weil Prabhupada das mit einer Grazie tat, und mit einer gentlemanly Art war also jeder ganz andächtig und respektvoll, wenn er so etwas perfectly normal machte, wie ein Glas Wasser zu trinken. Nicht? Also es soll nur, es gelingt mir vielleicht mit diesem Beispiel nicht ein vollkommenes Bild zu malen von Srila Prabhupadas Status und seiner Kultiviertheit. Ich sage nicht, dass Wassertrinken ist unbedingt so eine kulturelle Angelegenheit, aber die Grazie, die es selbst einem Betrachter aus einem anderen Kulturkreis erlaubte, das als edle und ästhetische Angelegenheit zu betrachten, das ist ein Wunder. Nicht? So, das ist Prabhupadas vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, weil es eben so ein ausgefallenes Beispiel ist, aber in der Art und Weise, wie er sprach zum Teil, ich sage zum Teil, weil Prabhupada sich nicht immer die Mühe machte, sprach sehr oft im Sprachdeutsch, aber in der Art und Weise, wie er die Punkte wählte, sprach Englisch wollte ich sagen, in der Art und Weise, wie er, wie soll ich mich ausdrücken, die Punkte herauskristallisierte und dann auch in dieser viktorianischen Wortwahl, also die Wortwahl von Prabhupada war sehr aristokratisch, da gibt es Wörter wie zum Beispiel die Omnipoetic Sounds. Omnipoetic, das kennen sehr wenige, dieses Wort. Ich würde das auch nicht kennen, wenn ich es nicht jetzt total mir gemerkt hätte. Nicht? Prabhupada so aristokratisch und dann ist er umgeben von heulenden Verrückten, zu denen er predigt. Das ist nur möglich, wenn da eine Motivation tief im Inneren ist und eine Grundlage, die unglaublich tief gehen muss. Das Mitleid oder die Barmherzigkeit geht sehr tief. Einmal besuchte er eine Nacktenkommune in den Rocky Mountains, wo die Bewohner alle in ihrem Adams- bzw. Eva-Kostüm herumliefen. Splitterfaselnackt. Und Prabhupada war da zum Predigen und sah da einen jungen Mann, der nackt dort den Garten bestellte. Der muss ausgesehen haben wie ein Gorilla. Dann Prabhupada stoppte kurz an und guckte ihn an und sagte, What are you doing with your life? Was machst du aus deinem Leben? Und dieser Satz, der mit tiefem Mitgefühl vorgetragen war, verwandelte oder löste etwas in diesem jungen Mann aus, der sich danach ernsthaft fragte, ja, was fange ich eigentlich mit meinem Leben an? Was mache ich damit? Und er stellte fest, dass er nicht genügend die Möglichkeit des menschlichen Lebens ausnutzte im Augenblick und wurde dann ein Devoti, der jetzt immer noch unter uns existiert, aber aus Dezentheitsgründen möchte ich hier den Namen verschweigen. Srila Prabhupada hatte auch mit der Weltausgerichtetheit seiner Schüler oft zu kämpfen. Als er in der Vaishnava-Tradition war es so, dass 64 Runden am Tag von einem Devotee gechantet wurde. Das war so die normale Zeit. Lord Chaitanya wurde ja oft eingeladen und er sagte, ich gehe nur zu jemandem, der ein Kropati ist. Kropati heißt 100.000. Im heutigen Sprachgebrauch heißt ein Kropati, der also irgendwie so 100.000 Rupien hat in Indien. So, damals war das unglaublich viel und die Devotees dachten sich, aber du lehrst doch Akinchan, also dass man sich von weltlichen Dingen lösen sollte. Wieso? Das war deren Zweifel. Und dann fragten sie nochmal nach, also nicht richtig, es war nicht ein richtiger Zweifel, aber ein Verständnisproblem. Du willst nur zu einem Kropati gehen und dort Nahrung annehmen? Ja, sagte Mahaprabhu, nur zu jemandem, der 100.000 Namen am Tag chantet. Das sind 64 Runden genau. Lord, also Haridas Thakur chantete sofort 300.000 Namen und das sind insgesamt 192 Runden am Tag. Nicht? So, Raghunath Das Goswami chantete auch 64 Runden. Und nur zu so einem ging Lord Chaitanya, nur mit dem hatte er zu tun. Und das war denn mit diesem Wissen ist Prabhupada in den Westen gekommen und hat seinen Schülern gesagt, bitte chantet 64 Runden am Tag. Maharani fest sich entsetzt am Kopf an. nicht entsetzt, verwundert oder überrascht, ja, nicht entsetzt. Entschuldigung, Maharani, das war sehr unfair, das zu sagen. Und die Schüler, nach 64 Runden, das sind 6 Stunden, einfach sitzen an einer Stelle. Man kann, actually, das ist nicht eine Frage von sitzen, aber 6 Stunden den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Schrecklich. Oder, nee, nicht schrecklich, sondern unmöglich. Einfach unmöglich. Wer von euch hat schon mal 64 Runden gechantet im Leben? Wie ist der Erfahrungswert? Wenn man reinkommt, ist es nektarhaft, oder? Wenn man nicht reinkommt, ist es schwierig, das zu tun. So, viele Schüler kamen nicht rein und kamen zu Srila Prabhupada und sagten, es ist unmöglich, das zu machen. Wir können es nicht. Prabhupada musste dann mit seinen Schülern verhandeln. Okay, die Hälfte, 32 Runden am Tag. Und auch da sagten die Schüler noch immer, unmöglich. Und dann sagte Prabhupada, okay, 16 Runden, aber nicht weniger. Das ist eines der Beispiele, wie sich Srila Prabhupada doch sehr einstellen musste auf das Gegenüber und wie ihr vielleicht aus eigenen Erfahrungen schon in eurem eigenen Leben dazu erinnern kann, sich einzustellen auf jemand anderes. Das ist nicht immer einfach. Besonders wenn der andere so anders ist. Und dann kam das, was auch in unserer ISKCON-Bewegung als das weiße Feuer bezeichnet wird. Das ist einfach, dass die Devotees ganz berechtigt ihre Situation verstehen und sagen, ja, es ist vielleicht besser, wenn ich im Grihastha-Ashram Krishna-Bewusstsein praktiziere. So, dieses weiße Feuer brach auch aus, oder das ist jetzt aus der Sicht eines Sannyasis formuliert. Diese Thematik kam natürlich auch auf in den frühen Zeiten des Krishna-Bewusstseins. Und es gab dort auch dann die üblichen Schwierigkeiten, die auch in uns in unserer Gemeinschaft immer wieder auffallen, dass nämlich Schüler und Schülerinnen sich nicht an ihre Heiratsgelübde halten konnten. Die brannten durch mit anderen. Nicht? Und diese ja, Dinge, die in jeder Gemeinschaft geschehen, das ist die menschliche Situation, dass man mit diesen Dingen da umgehen muss. Aber für Srila Prabhupada war das halt anders als für uns Westler. Für Prabhupada zeigte sich darin, dass die überhaupt kein spirituelles Verständnis haben, denn man sollte sich nicht trennen in der Hochzeit. Warum nicht? Weil man, eine Heirat ist nicht zum Genießen da. Das ist der falsche Ansatz. Nicht? Dass ich glücklich werden soll in der Hochzeit ist ein Ansatz und jeder, der den behalten wird, wird einfach größere Enttäuschungen in seinem Leben erleben müssen. Eine Hochzeit oder eine Heirat im spirituellen Leben ist dazu da, dass man aneinander wächst. Aufgeben ist keine Lösung. Nicht, wenn man wachsen will, die Pflanze kann nicht aufgeben zu wachsen, die muss dann irgendwie einen Weg finden, um das Hindernis hindurch. Also um das Hindernis zu umgehen, auf irgendeine Weise. So, Prabhupada half den Schülern zu heiraten, aber die trennten sich dann auf zum Teil sehr dramatische Art und Weise, wie das ja in solchen Umständen manchmal da wohl geschieht. Und er sagte dann an einer Stelle, ich gehe zurück nach Vrindavan, ich bin ein Sannyasi. Warum muss ich mir solche Dinge anhören? Das war, ist der Fall sogar bekannt. Und dann akzeptierte er dann aber die Schüler zurück, weil er sich, nahm sie doch noch an, weil er sich darüber bewusst war. Und hier kommt das, was ein Devote gerade gesagt hat. Die Kraft des heiligen Namens, die Herzen der bedingten Seele zu transformieren, ist so groß, dass selbst Ajamil, der Sünder, davon ein Zeugnis tragen oder zeigen konnte. Nicht? Auch Sannyasis fielen herunter, nicht nur Grihastas, auch Sannyasis, da war ein Sannyasi, der schrieb an seine auserwählte Bhaktin, schrieb er, dieser Brief wurde dann bekannt und Prabhupada vorgelesen, ich kann nicht eine Sekunde mehr ohne deine Gemeinschaft existieren, der Beste unter den Sahajiyas. Und dann war die Unterschrift da, die auch hier verschwiegen werden sollen. Prabhupada hörte davon, der Beste des Sahajiyas, nicht, und konnte sich natürlich vorstellen, was da der Sannyasi wohl tat mit der Bhaktin und so weiter. Und war sehr enttäuscht, weinte zum Teil. Weinte, richtig, so viel Schmerz, den er tragen musste. Aber trotzdem hat er sich immer durchgerungen, weil dieses Mitgefühl, diese Barmherzigkeit, den gefallenen Seelen eben auch zu helfen, in ihrer Difficulties, in ihrer Schwierigkeit, dann da war. So, das ist eine große Seele, und jeder, der herausgefordert ist, Barmherzigkeit zu üben oder zu vergeben und verzeihen, weiß, dass das fast unmöglich ist in manchen Situationen. Dass es einen zerreißt, aber man muss es trotzdem hinkriegen. So, das ist etwas, was Prabhupads Größe ausmacht. Er sagte einmal zu uns in so einer Aufbrausung, wenn er seine Gefühle nicht, wenn er den Platz machte, ihr Westler, ihr seid so angehaftet an zwei Dinge. Ihr Westler habt zwei permanente Krankheiten. Wollt ihr es wissen? Ihr seid so angehaftet an Sex und ihr streitet euch immer. Das hat Prabhupada, wenn das rauskam. Und dann ist er immer wieder eingelenkt. Gut, hat er zu seinem Sannyasi geschrieben, du kannst auch heiraten, aber lebe wie ein Gentleman. Nicht? Und Lord Chaitanyas Barmherzigkeit ist so groß und so weiter und so fort. Nicht? Manchmal kamen gefallene Schüler zu ihm zurück und weinten. Und hier sagte ein Schüler, hier ist dein gefallener Hayagriva. Prabhupada weinte dann mit dem Schüler vor Rührung. Oh, er ist zurückgekommen. Nektar. Nicht? Und schrieb dann, ich habe immer jeden Tag gehofft, dass du zurückkommst. Nicht? Und ich erinnere mich, wie du in den Anfangszeiten auf dem Horn gepfiffen hast. Englisch ist da sehr liebenswürdig. Ihr habt euch nicht verhört, die direkte Übersetzung. I was always remembering you, how you whistled on the horn. Wie du auf dem Horn gepfiffen hattest. Der hatte wohl so beim Kirtan angewandt. Nicht? So compassionate. So als Nachfolger von Srila Prabhupada müssen wir von dieser Barmherzigkeit diesem Beispiel folgen. Selbst als Prabhupada auf dem Todesbett lag, hat er sich erkundigt nach Schülern und Schülerinnen. Einmal hat Satya Bhama, das ist die Frau von einem sehr nicen Paramananda, der die Gita Nagari Farm gemacht hat. Prabhupada hatte unglaublichen Respekt für seine Schülerin. Auch Yadurani hatte einmal, Yadurani ist ja ein bisschen mager geraten, er fröstelt leicht und hat ihm seine eigene Pullover gegeben. Und Satya Bhama hatte jetzt ihm einen Schal geschickt. Wenn Prabhupada auf dem Todesbett war und wenige Tage war, bevor er den Körper verlassen hat, Prabhupada hat den Schal in Empfang genommen und hat wieder angefangen zu weinen. Och, sie lieben mich so stark. Wie ist es möglich? Prabhupada hat gesagt. Und hatte er aber keine Verwendung für den Schal. Er wusste nicht, wie den jetzt verwenden. Und dann hat er nachgedacht und man hat richtig gesehen. Prabhupada war dabei, seinen Körper auszudenken, aber aufzugeben. Und denkt jetzt darüber nach, wie er das Geschenk der Schülerin annehmen kann. Es ist ja so, vielleicht wisst ihr das, wenn euch jemand etwas schenkt mit strahlender Miene und ihr sagt, kann ich nicht gebrauchen. Nicht, das ist einfach, das tut einfach dem anderen weh. Oder? Nicht, kann ich nicht gebrauchen, das ist ja useless. Nicht, ja. So, Prabhupada zerbrach sich den Kopf, was er mit dem Schal jetzt machen sollte. Und dann sagt er, das kann benutzt werden, das kann man auf die Füße legen. Nicht, das kann die Füße jetzt wärmen. Und dann wurde der Schal also auf die Füße gelegt und lag da bis zum Schloss. Nicht. So, das ist ein großes Mitgefühl, eine große Barmherzigkeit, die da ist. So, ich finde, wir sollten heute, wo wir diese doch sehr bewegenden und doch auch sehr inspirierenden über diesen Aspekt von Prabhupada hören, finde ich, uns Gedanken machen, wie können wir Srila Prabhupada erfreuen? Wie können wir unsere Dankbarkeit ausdrücken? Ein Mensch ohne Dankbarkeit gegenüber dem spirituellen Meister, dem fehlt eine wichtige Seite des Menschseins. Der ist noch nicht ein ganzer Mensch geworden. Diese Dankbarkeit gegenüber Prabhupada sollten wir an diesem Tage verspüren und uns dafür bedanken, dafür, dass wir da sind. Aufwachen aus unserem gewohnten Verlauf des spirituellen Lebens und einfach Prabhupada unsere Dankbarkeit heute ausdrücken mit einer schönen Zeremonie, aber auch während des Tages mit angemessenen Meditationen oder tiefen Gedanken und so weiter. Und wir sollten sehen, was wir für Prabhupada tun können. Wir können Srila Prabhupadas wie soll man sich ausdrücken, unsere Dankbarkeit zeigen, indem wir seine Anordnung mit Ernsthaftigkeit ausüben. Man kann nur etwas geben, wenn man auch liebt. Prabhupada sagte einmal, wenn du mich liebst, dann werde ich dich lieben. Liebe, mit anderen Worten, bedeutet etwas zu geben. Es ist ein Prozess, etwas, was in einem Prozess entsteht. Nicht die Hollywood-Ethik sagt, meine Frau liebt mich nicht, lassen wir uns scheiden. Liebe ist nicht etwas, was gegeben wird und dann hat man es und wupp ist dann als eine Art, sagen wir mal, so wie ein Stein, der ausgetauscht wird, von links nach rechts, beziehungsweise quermäßig. Nein, es ist etwas, was entsteht im Prozess des Gebens. Was können wir jetzt tun für Prabhupada? Was habt ihr für Ideen? Ihr habt bestimmt euch Gedanken darüber gemacht. Was könnte man geben für Prabhupada? Ihr gebt die ganze Zeit sehr viel, also das ist nicht so, dass es nicht da ist, aber Zusammenarbeit, ja, das ist eine sehr gute Antwort. Prabhupada sagte, eure Liebe zu mir wird sich darin ausdrücken, inwieweit ihr miteinander zusammenarbeitet, nachdem ich gegangen bin. Ihr seid durch die Frage ein bisschen überfragt. Ja, das ist ein gutes Thema, um darüber zu sprechen. Manchmal wird in unserer Bewegung der Eindruck vermittelt, oder vielleicht entsteht er einfach nur, dass ein Dienst Prabhupada anders zu, oder mehr zufrieden stellt als die anderen Dienste. Nicht? Sehr oft hört man das. Also, wenn du Prabhupada zufriedenstellen willst, dann tu diesen spezifischen Dienst, keinen anderen. Aber das ist nicht ganz korrekt. Srila Prabhupada mochte die Buchverteilung und hat die Buchverteilung sehr gelobt. Er hatte aber auch das Predigen sehr hervorgehoben als eine wichtige Tätigkeit. Wenn ihr mich, wenn ihr euch mir gegenüber zu Dank verpflichtet fühlt, dann solltet ihr predigen wie ich, also wie ich auch predige. Er hat das Eröffnen von Tempeln sehr gepriesen. Es ist sehr wichtig, den Menschen die Form, Gestalt der Persönlichkeit Gottes zugänglich zu machen, die sie verehren. Aber Prabhupada hat auch zum Beispiel Mann und Frau sehr gelobt, wenn sie nice zusammenarbeiten konnten, um zu predigen. Und er hat einem Devoti gratuliert dafür, dass er ein Haushälter, einfach ein guter Haushälter war. Du gibst ein Beispiel, sehr gut, nicht? Du hast mich unglaublich zufriedengestellt damit. Und er hat auch gesagt, unsere Devotees sollten die Fakultätsleiter für die Religionswissenschaften werden. Einmal hat er einen Devotee unglaublich